Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Julia Nihari-Kazen.
Hallo und ganz herzlich willkommen an diesem späten Samstagabend. Wie schön, dass Sie bei uns sind. Wir bringen Sie noch mal kurz auf den aktuellen Stand mit mir im Studio. Heute Thorsten Schröder und Patrick Hallatsch.
Guten Abend.
Hallo. Schönen guten Abend.
Lange sah es so aus, als könne Viktor Orban niemand gefährlich werden. Aber jetzt gehen die Menschen in Massen gegen Ungarns Ministerpräsidenten auf die Straße, gegen Korruption und Vetternwirtschaft in höchsten Regierungskreisen. Die hatte ein Mann öffentlich gemacht, den manche schon als neuen politischen Senkrechtstarter feiern. Dabei war er selbst lange Teil des Systems. Über die Proteste in Budapest berichtet Anna Tillack.
Es sind an die 250.000. Sie gehen für eine andere Politik auf die Straße, darunter viele junge Menschen wie Laszlo und Ondras. Wie jeder andere hier auch, will ich eine Regierung, die sich korrekt verhält. Ich will Institutionen, denen ich vertrauen kann. Nur ein paar Meter entfernt posiert Ungarns neuer Polit-Shooting-Star für Selfies seiner Fans. Peter Magyar, einst ehemaliger Gefolgsmann von Ministerpräsident Orban, ist er nun sein größter Gegner. Ich liebe diesen Mann. Er wird Ungarn sehr bald verändern. Und ich hasse Orban. Er ist ein korrupter Mafia-Boss, der größte Gangster in Europa. Unter den Protestierenden sind auch enttäuschte ehemalige Orban-Wähler. Es gab so viele Lügen. Ja, im letzten Jahr. Naja, eigentlich bin ich seit 8 Jahren total enttäuscht. Nun ist der 43-jährige bürgerlich-konservative Jurist ihre Hoffnung. Ein Fidesz-Mann, der nun eine eigene Partei gründen will. Der Auslöser? Ungarns Präsidentin, auch von der Fidesz-Partei, begnadigt den Helfershelfer eines Pädophilen und muss daraufhin zurücktreten. Ein Skandal mit Folgen. Mojor packt aus. Auf der YouTube-Plattform Partisan spricht er offen über Korruption und Vetternwirtschaft. Der Clip wird mehr als 2 Millionen Mal geteilt. Seitdem bringt er tausende Menschen auf die Straße. Heute werden wir so viele sein. Das wird man auch von Orbans Amtssitz aus sehen. Es ist genug. Jetzt holen wir unser Land von dieser Regierung zurück. Die Protestierenden erreichen schließlich das Parlament. Beobachter erklären den Zuspruch zu Orbans neuen Gegner so. Eigentlich hat Peter Mojor nichts anderes gesagt als die anderen Oppositionspolitiker in den letzten Jahren. Aber man glaubt es ihm eher, weil er es von innen weiß, wie das System funktioniert. Orban bekommt Gegenwind. Mojor erklärt heute, er wolle bei der Europawahl antreten. Laszlo und Ondras sind sich nicht sicher, ob das alles für einen politischen Wandel reicht. In unserem Alter haben wir noch nie eine Wahl erlebt, bei der die Menschen, die wir gewählt haben, auch an die Macht gekommen sind. Enttäuschung ist ein Standardzustand bei mir. Wenn sich irgendwas Kleines bewegt, sind wir schon glücklich. Wie lange sich das Phänomen Peter Mojor hält, darüber traut sich niemand ein Urteil zu. Derzeit sitzt Orban fest im Sattel. Seinen Kontrahenten sehen Umfragen bei 20%.
Wenn es um Wasserknappheit geht und extra Tankwagen kommen müssen, um Trinkwasser zu bringen, dann denkt man ja schnell an extreme Hitze. Aber bei Temperaturen von derzeit knapp über 20 Grad im südafrikanischen Johannesburg sagt man, die sind doch gar nicht besonders hoch. Ja, Schuld daran, dass viele Menschen zu Hause trotzdem auf dem Trockenen sitzen, ist die viel zu schnell wachsende Großstadt wie an vielen Orten weltweit, aber auch marode Leitungen und politisches Missmanagement. Aus Johannesburg berichtet Richard Klug.
Lange schon hat Reta Bilekosa kein Wasser in seinem Haus, lange schon bleiben die Hähne trocken. So geht es allen in seiner Gegend.
So.
2 Wochen lang sind wir nun schon ohne Wasser. Ich muss an das andere Ende meines Stadtviertels laufen. Da hinten, dort halten die Wassertanklaster der Stadtverwaltung. Wir wissen noch nicht, wie lange das so weitergehen wird. Niemand informiert uns, woran wir sind oder ob es jemals wieder Wasser geben wird. Vielleicht bleibt es ja für immer weg. Allerdings gibt es nur 35 dieser Tanklaster für ein Gebiet so groß wie Sachsen. Sie kommen unregelmäßig, immer ohne Ankündigung. So weiß auch Rita Bielekosa nie, wann und wie viel Wasser er haben wird. In den vielen illegalen Hüttensiedlungen hier gibt es gar keine Wasserleitungen. Lestrina Ravano muss 3 Kilometer laufen, dort gibt es einen einzigen Wasserhahn. Sie ist froh darüber, weiß aber, dass es riskant sein kann, dieses Wasser zu trinken. Vielleicht ist es verseucht, vielleicht sind sogar Cholera-Bakterien drin. Manchmal kann ich es nicht einmal abkochen, weil ich kein Geld für Brennholz habe. 14 Millionen Menschen sind im Großraum Johannesburg betroffen, Wasser haben sie nur unregelmäßig. Eines der größten Probleme sei die stark wachsende Bevölkerung, sagt der Wasserexperte Craig Sheridan. Derzeit leben 62 Millionen Menschen in Südafrika. Die Prognosen besagen, dass es bald 70 oder 80 Millionen sein könnten. Selbst von 90 Millionen wird gesprochen. Für so viele Menschen gibt es aber nicht genug Wasser in diesem Land. Jedenfalls nicht, wenn wir weiterhin so viel verbrauchen. Ein weiteres Problem: marode Infrastruktur. Jahrzehntelang wurde nicht in sie investiert. Millionen von Litern gehen verloren. Ferriel Adams von der gemeinnützigen Stiftung Watercan dokumentiert die Rohrbrüche. An dieser Stelle fließt das Wasser schon seit mehreren Tagen. Alles Folge von kommunalem Missmanagement. Die Stadt Johannesburg verliert ein Viertel ihres sauberen Trinkwassers durch Lecks wie dieses. Die meisten Rohrbrüche sind unter der Erde. Die gesamte Wasserinfrastruktur ist marode. So verlieren wir eine Menge Wasser. Infrastructural damage that's happening, that's causing loss of water. Lestrina Ravano ist zum zweiten Mal zurück von der Wasserstelle, hat damit wie jeden Tag 12 Kilometer zurückgelegt. Sie stellt Fettgebackenes her, das sie in ihrer Hütte verkauft. Ohne Wasser würde sie ihre einzige Einnahmequelle verlieren. Morgen wird sie wieder losgehen.
Und weitere Nachrichten des Tages hat Thorsten jetzt für uns.
In Deutschland sind im vergangenen Jahr fast 6 Millionen Straftaten von der Polizei registriert worden und damit 5,5% mehr als im Vergleich zum Jahr 2022. Das geht aus der polizeilichen Kriminalstatistik hervor, die dem ARD-Hauptstadtstudio in Teilen vorliegt. Zugenommen haben vor allem Raubüberfälle, Messerangriffe und Jugendkriminalität. Etwas mehr als die Hälfte aller Fälle wurde aufgeklärt. Am Dienstag wird die Kriminalitätsstatistik offiziell vorgestellt. Das israelische Militär hat nach eigenen Angaben eine weitere in den Gazastreifen verschleppte Geisel tot aufgefunden. Der 47-Jährige war demnach bei dem Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober entführt worden. Unterdessen haben in Tel Aviv Tausende die israelische Regierung erneut aufgerufen, einem Abkommen zuzustimmen, um die verbliebenen Geiseln freizubekommen. Die Demonstranten fordern auch vorgezogene Neuwahlen und das Ende der Regierung von Premierminister Netanyahu. In der Slowakei ist die richtungsweisende Stichwahl für das Amt des Präsidenten zu Ende gegangen. Nach ersten Zahlen liegt der bisherige Parlamentspräsident Pellegrini knapp vorn. Er wird vom pro-russischen Lager zugeordnet. Der zweite Kandidat bei der Stichwahl war Ex-Außenminister Korczak. Dieser vertritt eine pro-westliche Linie. Zwar hat der Präsident in der Slowakei nur eingeschränkte Macht, er kann mit dem Amt aber die politische Richtung der Regierung vorgeben. Auf Sizilien lässt sich gerade ein seltenes Naturschauspiel beobachten. Der Ätna stößt seit einigen Tagen nahezu perfekte Ringwolken aus. Viele Menschen wollen sich diese vulkanischen Wirbelringe aus der Nähe ansehen. Sie bestehen aus Gas und Wasserdampf und kommen aus einem neuen Krater, der sich diese Woche am größten aktiven Vulkan Europas gebildet hatte. Gefährlich sind die Ringwolken für die Umgebung des Ätnas nicht.
Tja, dass man einen Song, mit dem man gewinnen will, ausgerechnet Waterloo nennt, also nach dem Ort, an dem Napoleon seine berühmte letzte Schlacht verlor, das ist durchaus überraschend. Die schwedische Band ABBA tat aber genau das und hat so vor 50 Jahren am 6. April 1974 den ersten Sieg für Schweden geholt beim Grand Prix Eurovision de la Chanson. Heute heißt er ja Eurovision Song Contest. Vorher waren die vier noch keine Weltstars. Das Jubiläum von Waterloo ist heute in Schweden fast so begeistert gefeiert worden wie damals der Sieg. Anne Bartram.
Musik. Waterloo statt Marschmusik. Bei der Wachablösung vor dem königlichen Schloss in Stockholm spielt die Militärkapelle heute ein Best-of von Schwedens bekanntestem Musikexport, ABBA.
Ich bin ein riesengroßer ABBA-Fan seit über 40 Jahren und dass ABBA sogar vom Königsschloss gespielt wird, ist einfach fantastisch.
Da ist man ja mit aufgewachsen, mit groß geworden, hat seine ersten Tanzschritte gewagt mit ABBA.
Und alles beginnt mit diesem Auftritt beim Grand Prix heute vor 50 Jahren. Mit Waterloo holen Agnetha, Björn, Benny und Anni-Frid den ersten Sieg für ihr Heimatland Schweden. Er war ganz nah dran an der Band. Janne Schaffer hat als Studiomusiker Waterloo und viele andere Hits von ABBA mit eingespielt. Wenn ich morgens ankam, hatte ich keine Ahnung, was wir aufnehmen würden. Aber meistens war es Benny, der einen Song auf dem Klavier oder Keyboard spielte. Und dann haben wir versucht, etwas Swing mit etwas Groove zu verbinden. Doch mit ihren nächsten Songs können die vier international nicht an den Erfolg von Waterloo anknüpfen. Manche sprechen schon von einem One-Hit-Wonder. Doch dann kommt die Wende. Mit Hits wie Dancing Queen und Mamma Mia schaffen sie es in vielen Ländern wieder an die Spitze der Charts. Über Geld müssen sich aber keine Gedanken mehr machen. Anfang der 80er Jahre trennen sie sich. Aber bis heute sind sie ein Verkaufsschlager. Mit Musical, Filmen, einem eigenen Museum und Live-Shows mit computergenerierten Avataren.
We never get rid of it.
Wir werden diese Zeit niemals los. Aber wir sind sehr demütig, stolz und einfach glücklich. Mit ihrem Sieg vor 50 Jahren ebnen ABBA den Weg für Schweden als eine der weltweit erfolgreichsten Exporteure für Popmusik. Bis heute.
Ja, was für eine Geschichte. Diesmal findet der ESC in einem Monat übrigens in Schweden statt, in Malmö. Ein sportliches Waterloo hat in der Fußball-Bundesliga heute eine Mannschaft erlebt, die eigentlich gewohnt ist, siegreich vom Feld zu gehen. Aber heute war jemand anders wieder besser. Patrick.
Ja, hast du absolut recht, Julia. Es war der erste FC Heidenheim. Und ich denke mal, da gibt es keine zwei Meinungen. Der Auftritt des Aufsteigers mit dem Mini-Etat war ziemlich beeindruckend und blamabel für die Bayern. Denn die führten schon deutlich und ließen sich danach düpieren. Der Münchner Baum brennt. Und auch Thomas Tuchel kann ihn offenbar nicht löschen. Trotzdem soll und darf Bayerns Trainer beim Champions-League-Viertelfinale gegen Arsenal auf der Bank sitzen. Auf der Bank der Heidenheimer sitzt Frank Schmidt übrigens seit 16,5 Jahren. Er ist der dienstälteste Coach im deutschen Profifußball und führte Heidenheim von der Oberliga bis in die Bundesliga. Und heute eben zum Sieg gegen die Bayern. Kontinuität kann ziemlich erfolgreich sein.
Der Jubel grenzenlos. Heidenheim gelingt ein außergewöhnlicher Coup und gewinnt nach 0-2 Rückstand mit 3-2 gegen den Rekordmeister.
Ich glaube, die Bayern haben nicht so oft gegen einen Neuling verloren, was ich diese Woche gelesen habe. Und deswegen ist ein besonderer Tag, ein besonderes Datum.
Der 6. April, ein Tag für die Heidenheimer Geschichtsbücher. Dabei sah es zunächst aber nicht aus. Bayern dominant und effektiv. Kane brachte den Münchner nach 38 Minuten mit der ersten großen Chance in Führung. Und Serge Gnabry schlug vor der Pause ein zweites Mal zu. Bayern war scheinbar auf Kurs. Nach der Pause ging es dann mit neuem Schiedsrichter weiter. Robert Schröder plagte Schwindel und Patrick Alt kam zu seinem Bundesliga-Debüt. Und auch Heidenheim kam wie ausgewechselt aus der Kabine mit drei neuen Kräften, Mut und Offensivdrang. Kevin Sessa mit dem 1:2 in der 50. Minute und nur eine Minute später traf Tim Kleindienst zum Ausgleich. Wie gegen Stuttgart vor einer Woche kam Heidenheim zurück in die Partie und legte noch einen drauf. Wieder war es Kleindienst, der in der 79. Minute Heidenheim in Führung brachte. Die Kabinenansprache zur Halbzeit hatte Wirkung gezeigt.
Ich sag mal, so viel gesprochen wurde eigentlich nicht, sondern es war ein bisschen lauter als sprechen. Die eine oder andere Tür ist mal geflogen, wurde mal ein bisschen auf den Tisch gehauen. Das gehört ja auch dazu. Trotzdem, ja, wir haben gegen Bayern München gespielt. Das ist natürlich eine enorme Qualität, die da auf uns zugekommen ist. Aber es war ja trotzdem nicht gut aus unserer Sicht, weil man hat ja in der zweiten Hälfte gesehen, was möglich sein kann.
Das Siegtor, der Jubel, hatte aber auch fatale Folgen. Heidenheims Trainer Frank Schmidt zog sich beim Freudensprung einen Muskelfaserriss zu.
Ja, dann mal gute Besserung. Vom Patzer der Bayern profitiert Bayer, wobei man ehrlicherweise sagen muss, Leverkusen hat es gar nicht nötig, von irgendwem oder irgendwas zu profitieren. Denn das Team von Xabi Alonso gewinnt einfach fast jedes Spiel und lässt sich von nichts und niemandem aufhalten. Auch heute nicht. Von Union Berlin nach dem 1:0 Auswärtssieg fehlt Leverkusen nur noch ein Sieg zur deutschen Meisterschaft. Schon kommendes Wochenende könnten die Korken knallen.
Xabi Alonso beim Schlusspfiff in Berlin-Köpenick. 1:0 bei Union Berlin gewonnen, dem Meistertitel vom nächsten Heimspiel gegen Bremen einen großen Schritt näher gekommen.
Es ist klar, wenn wir gewinnen, wir sind Meister. Wir müssen nicht zu viel denken, aber auch wir müssen ein bisschen Geduld haben, nicht sofort zu reden. Und ja, natürlich, es ist eine super Chance, wir haben zu Hause die Meisterschaft zu feiern.
Leverkusen dominiert das Geschehen von Beginn an. Iglesias mit der ersten guten Möglichkeit zur Gästeführung in der 15. Minute. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte sieht Unions Gosens nach diesem Foulspiel die gelb-rote Karte. Kurz darauf wird das Handspiel des Berliners Trimmel geahndet. Den fälligen Strafstoß verwandelt Florian Wirtz zur 1:0-Führung. Für den Tabellenführer. Im zweiten Abschnitt verpasst Bayer Leverkusen es mehrfach, den Vorsprung auszubauen. Nathan Teller und Amin Adli scheitern. Doch auch so gewinnt Bayer ein schwieriges Auswärtsspiel. Der erste Meistertitel ist zum Greifen nah.
Ja, kann man ruhig Leverkusen zum Titel gratulieren. Und ich gratuliere Leverkusen zum ersten Titel in Vereinsgeschichte.
Unionstrainer Bielica ist der erste Gratulant. Weitere werden wohl folgen.
Ja, ordentlich Grund zum Feiern. Heute hatte auch Stuttgart, denn der VfB gewann am Abend das Verfolgerduell bei Borussia Dortmund mit 1:0. Gyrassi traf für die Schwaben. Die sind jetzt seit 10 Ligaspielen ungeschlagen und voll auf Kurs Champions League Platz. Um den müssen die Westfalen jetzt mehr denn je bangen. Schlotterbeck vergab die Riesenchance zum Ausgleich. Und so kassiert Dortmund ausgerechnet zum 50-jährigen Jubiläum des Westfalenstadions eine Heimpleite. Die weiteren Ergebnisse. Freiburg verliert gegen Leipzig klar mit 1:4. Mainz besiegt Darmstadt 4:0. Köln dreht in der Nachspielzeit die Partie und schlägt Bochum 2:1. Bereits gestern trennten sich Frankfurt und Bremen 1:1 unentschieden. Morgen gibt es 2 Spiele. Hoffenheim empfängt Augsburg und Wolfsburg trifft auf Mönchengladbach. Die Tabelle. Leverkusen ganz oben, 16 Punkte Vorsprung vor den Bayern. Stuttgart jetzt punktgleich mit München auf Platz 3. Leipzig verdrängt Dortmund von Rang 4. Heidenheim ist 10. Bochum weiter auf Platz 15. In der Abstiegszone Mainz, Köln und Darmstadt.
Und wir schauen noch mal kurz raus. Heute gab es ja so viel Sonne und Wärme wie lange nicht. Im Süden Deutschlands sogar fast 30 Grad. Sommerliche Temperaturen also schon jetzt Anfang April. Manche trauten sich sogar schon ins Wasser. Klimaexperten schauen allerdings eher besorgt auf die hohen Temperaturen. Ja, geht's denn erstmal so weiter oder wartet ohnehin schon bald die nächste Abkühlung? Claudia.
Es wartet eine Abkühlung, die kommt auch schon morgen von Nordwesten her. Im Süden wird es noch mal sehr warm. Deswegen gucken wir jetzt mal dahin, denn so kalt wird es nicht. Aber vor genau 3 Jahren, nämlich heute vor 3 Jahren, da lag so viel Schnee über weiten Teilen Deutschlands. In Lüdenscheid 11 cm, Immenstadt 15, Chemnitz 12 cm. Davon sind wir weit entfernt und auch die nächsten Tage bringen Temperaturen nahe an die 20 Grad. Aber heute gab es verbreitet Rekorde. Ohlsbach in Baden-Württemberg, da haben wir sogar die 30 Grad geknackt. Es war noch nie vorher so heiß wie heute und das so früh im Jahr, 30,1 Grad. Freiburg 29,8, Regensburg 27,9. In Weißenfels, da wurde der bisherige Rekord, der ist von 1953, überschritten, damals 28,9 Grad. Wir hatten heute allein von den Stationen, die wir uns angeguckt haben, 293 Stationen mit einem neuen Rekord für das erste Drittel April. In der Nacht kommen schon dichtere Wolkenfelder herein. Die bringen dann auch erstmal Regen und zwar vom Niederrhein rüber bis zum Emsland, Schleswig-Holstein. Das Ganze zieht dann morgen weiter Richtung Vorpommern. Lange trocken und sonnig morgen im Laufe des Tages bleibt es im Südosten Bayerns, in Baden-Württemberg und auch Richtung Lausitz. Im Laufe des morgigen Nachmittags kommen aus Westen neue Wolken mit einem neuen Tief und etwas Regen. Die Temperaturen gehen zurück. zurück in der Nacht auf 17 bis 4 Grad, 4 Grad im Bayerischen Wald. Morgen Nachmittag in der Südosthälfte am wärmsten, dort nochmal bis zu 29 Grad, von Nordwesten 18 bis 20. Die nächsten Tage leicht wechselhaft, Temperaturen gehen runter, einzelne Schauer im Nordwesten am Montag, im Dienstag vor allem im Südosten häufiger nass.
Dankeschön, Claudia. Ja, wir sind für heute durch. Gleich gibt's hier das Wort zum Sonntag.
Und euren Gedanken über Wunden, die die Zeit nicht heilt.
Morgen sind wir wieder da und wünschen Ihnen schon jetzt einen wundervollen Sonntag. Tschüss.
Tschüss. Tschüss.